Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiß, ob sie wiederkommen. Dieser Spruch von Oscar Wilde wird immer mal wieder in diesem Zusammenhang zitiert. Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiß, ob sie wiederkommen. Wie finden Sie diesen Spruch? Könnte man jetzt ein bisschen sich unterhalten und überlegen, ja, trifft er zu, trifft er nicht zu, in welchem Fall trifft er zu? Versuchungen sollte man nachgeben, man weiß nicht, ob sie wiederkommen. Aus meiner Sicht hängt alles daran, wie man dieses Wörtchen Versuchungen versteht. Ist es einfach eine günstige Gelegenheit, mal etwas Verrücktes zu tun, mal etwas Neues zu erleben, vielleicht auszubrechen aus verkrusteten Strukturen, dem drögen Alltagstrott? Oder sind Versuchungen etwas Gefährliches, etwas Zerstörerisches? Ich habe mit meinen Konfirmanden über dieses Thema gesprochen. Und wir haben Versuchungen gesammelt, die im Alltag der Konfirmanden eine Rolle spielen. Da ist zum Beispiel die Versuchung des Aufschiebens. Ich muss eigentlich Hausaufgaben machen, aber mein Blick gleitet immer wieder zum Handy. Und die Versuchung, eben noch kurz einmal bei TikTok zu schauen oder bei Instagram und schwupp, ist eine Viertelstunde rum. Oder die Versuchung, eigentlich müsste ich mein Zimmer aufräumen, aber ich spiele noch eine Runde. Eigentlich müsste ich etwas tun, aber ich schiebe es auf, weil etwas anderes, ach eben noch kurz was anderes erledigen. Und ich glaube, wir Erwachsenen kennen das auch. Auch wir sind den Versuchungen des Handys ja nicht völlig abgeneigt. Oder wir haben mit den Konfis besprochen, es gibt die Versuchung, dem Gruppendruck nachzugeben. Eigentlich will ich etwas nicht tun, aber alle anderen machen es und gucken mich schon komisch an. Und ich bin versucht, einfach es zu tun, obwohl ich es gar nicht gut finde, weil alle anderen es machen. Ich glaube, auch das kennen wir als Erwachsene. Was ist Ihre, was ist deine Versuchung? Womit haben Sie zu kämpfen? Und ich glaube, jedes Lebensalter, vielleicht auch jede Situation, in der man lebt, bringt so eigene Versuchungen mit sich. Ich möchte mit Ihnen heute Morgen so ein bisschen darüber nachdenken, was sind Versuchungen? Wir haben gerade eben die Geschichte von Jesus in der Wüste gehört, aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 4. Und ich möchte daran entlang gehen und anschauen, wie wurde Jesus versucht? Was sind das vielleicht für grundlegende Versuchungen? Und was können wir für unser Versuchtwerden daraus lernen? Also, erster Schritt, Grundsätzliches zum Thema Versuchung. Der Abschnitt, den wir gehört haben, Matthäus 4, beginnt damit, dass gesagt wird, danach wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Dort sollte er vom Teufel auf die Probe gestellt werden. Es ist der Anfang des Auftretens von Jesus. Eben ist er getauft worden von Johannes dem Täufer im Jordan. Es kam diese Stimme aus dem Himmel: Das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Und man ist jetzt gespannt, welches Highlight kommt als nächstes. Eine tolle Predigt, eine großartige Heilung. Und dann kommt die Versuchung. Es geht erstmal richtig bergab. Und dann wird Jesus vom Teufel in die Wüste geführt. Nein, stopp! Er wird vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. Und dort soll er vom Teufel auf die Probe gestellt werden. Und das ist verrückt. Also die Versuchung ist kein Unfall in der Biografie von Jesus, sondern es ist ein Schritt auf seinem Leidensweg. Der Heilige Geist führt ihn in die Wüste, damit er versucht wird. Jesus geht hinab in die tiefsten Tiefen des menschlichen Lebens, in unsere Not, in unsere innere Zerrissenheit, um uns zu retten. Und dazu gehören auch die Versuchungen. Im Hebräerbrief Kapitel 4 heißt es, er ist versucht wie wir, doch ohne Sünde. Und daraus können wir ganz grundsätzlich erkennen, Versuchungen sind auch bei uns etwas, das Gott zulässt. Aber Gott versucht nicht, er führt in Situationen, in denen uns der Teufel versuchen kann. Und das heißt, man kann Versuchungen aus zwei unterschiedlichen Perspektiven sehen. Aus der Perspektive Gottes und aus der Perspektive des Teufels. Versuchung ist aus Gottes Perspektive eine Probe, in der wir uns bewähren können. Und aus der Perspektive des Teufels ist es eine Falle, um uns zu Fall zu bringen. Ich weiß nicht, ob Sie dieses chinesische Schriftzeichen für Krise kennen. Auch da gibt es diese doppelte Richtung. Eine Krise kann eine Chance sein und eine Krise kann Gefahr sein. Das geben die Schriftzeichen so her. Und das ist genau bei der Versuchung auch so. Versuchung kann eine Chance sein, uns zu stärken, oder eine Krise sein, eine Gefahr sein, uns zu Fall zu bringen. Gott lässt Versuchungen zu, damit wir erleben können, wie unser Vertrauen zu ihm gestärkt wird, damit unser Glaube wächst. Wenn es mir gut geht und alles klappt, brauche ich kein Vertrauen zu Gott, oder? Dann reicht es, wenn ich mir selber vertraue. Erst wenn es schwer wird, erst wenn Niederlagen kommen, ich krank werde oder ich scheitere oder ich in schwierigen Situationen stecke, und Sie alle könnten solche Situationen benennen, erst in solchen Situationen kann ich erleben, Gott trägt. Gottes Wort gibt Kraft und Orientierung, von guten Mächten wunderbar geborgen. Das kann man nicht erleben, wenn alles schön ist, die Sonne scheint und es mir gut geht und alles wunderbar läuft. Und das ist Gottes Perspektive. Gott lässt uns durch Schwierigkeiten gehen, damit unser Glaube sich als tragfähig erweist. Das ist die eine Sicht. Die andere Sicht ist die des Bösen. Und ja, es gibt das Böse. Wir blenden das gerne aus oder wir reden auch nicht so gerne drüber. Die Bibel sagt auch gar nicht so viel darüber. Es gibt eine böse Macht, die diese Welt zerstören will, die uns von Gott wegbringen möchte. Der Teufel, griechisch Diabolos, der Durcheinanderbringer, möchte Situationen der Versuchung für uns zur Falle werden lassen. Die Not kommt, die Krankheit kommt und ich wende mich von Gott ab. Ich werde misstrauisch und bitter und mein Glaube bröckelt. Not lehrt beten oder Not lehrt fluchen. Es gibt beides. Nicht die Not ist das, was entscheidend ist. Nicht die Umstände. Wir gehen alle durch gute Zeiten und durch schlechte Zeiten. Unser Leben besteht oft aus Wellen. Nicht die Umstände sind das Entscheidende, sondern die Frage, wie gehe ich damit um? Meine Herzenseinstellung. Halte ich trotzdem an Gott fest? Eine feste Burg ist unser Gott, eine gute Wehr und Waffen. Halte ich an Gott fest, auch wenn ich ihn gerade mal nicht sehe oder spüre? Herr, mir geht's schlecht, ich weiß nicht, was das soll. Warum lässt du das zu? Ich halte an dir fest und glaube, du meinst es gut, auch wenn ich es gerade nicht sehe. Oder werde ich zornig, rachsüchtig, neidisch, eifersüchtig, maßlos, gottlos? Also, das ist das Grundsätzliche. Der Heilige Geist führt Jesus in die Wüste. Dort wird er vom Teufel versucht. Gott hat Gutes im Sinn. Gott will unseren Glauben stärken, uns wachsen lassen, auch wenn der Teufel Böses im Sinn hat. Und Jesus ist ja für uns dorthin gegangen, um letztlich das Böse zu besiegen. Jesus hat schon gewonnen. Das Böse ist besiegt und deshalb können wir frohgemut und getrost solchen Versuchungen entgegensehen, weil wir wissen, Gott ist stärker. Grundsätzliches. Jetzt schauen wir uns in einem zweiten Schritt mal die einzelnen Versuchungen an. Jesus hat 40 Tage gehungert. Ich habe gelesen, das ist das Maximale, was ein Mensch ohne Essen, also trinken muss man schon, ne? Aber was ein Mensch ohne Essen aushalten kann. Und Jesus war ganz geschwächt, extrem hungrig. Und jetzt kommt die erste Versuchung. Wenn du der Sohn Gottes bist, befiehl doch, dass die Steine hier zu Brot werden. Still deinen Hunger. Du kannst es doch. Oder du bist doch mächtig. Oder Brot weist aber noch über den reinen persönlichen Hunger hinaus, steht auch für globale Probleme. Könnte Jesus nicht einfach genug Brot schaffen, um den Welthunger zu stillen? Genug Brot für die Welt? Wäre das nicht ein Wahnsinnszeichen des Messias, dass er das Problem der Welternährung löst? Und Jesus antwortet, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern vom Worte Gottes. Der Mensch ist mehr als nur Leib, er ist Seele. Er braucht mehr als nur äußere Versorgung. Er braucht Sinn und Hoffnung und Liebe und Beziehung, ein Herz, das erfüllt ist von Gottes Nähe. Und es ist, als wenn der Teufel heute uns im materialistischen Deutschland zuflüstert, widme dich doch nur deinen körperlichen Bedürfnissen. Dreh dich um dein körperliches Wohlergehen. Gesundheit ist alles. Und vergiss, dass du eine Seele hast, dass du mehr brauchst als ein Handy, eine Berufsunfähigkeitsversicherung und eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft. Dein Körper kann gesund sein und kann im Material schwimmen, aber deine Seele ist krank. Und ich frage mich, ob es deshalb im Moment so viele Menschen mit Depressionen gibt, mit Burnouts, weil wir irgendwie so auf das Äußere fixiert sind. Die erste Versuchung. Die zweite Versuchung, der Teufel nimmt Jesus mit in die heilige Stadt Jerusalem und stellt ihn auf den höchsten Punkt des Tempels und sagt, wenn du der Sohn Gottes bist, spring hinunter. Denn in der heiligen Schrift steht, er wird seinen Engeln befehlen, auf ihren Händen sollen sie dich tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Hört, hört. Der Teufel zitiert die Bibel. Diese Versuchung kehrt das Verhältnis von Gott und Mensch um. Nicht der Mensch dient Gott, sondern Gott soll hier dem Menschen dienen. Probier doch aus, ob Gott dir hilft. Er muss dir helfen, er hat es doch versprochen. Und es wird dir eine Wahnsinnsshow geben. Wieder könnte Jesus sich als der Messias feiern. Es ist eine Grundversuchung, dass wir als Menschen Gott nicht um seiner selbst anbeten, sondern damit es uns gut geht. Es gibt im Alten Testament diese schöne Geschichte von den Freunden von Daniel, die sich weigern, das Götzenbild anzubeten. Und der König damals sagt, wenn ihr nicht niederfallt und diesen Götzen anbetet, dann werfe ich euch ins Feuer und dann werden wir sehen, ob euer Gott euch helfen kann. Und dann entgegnen die drei ganz bemerkenswert, wenn unser Gott, den wir verehren, will, kann er uns retten. Wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren. Wenn er will, wird er uns erretten, aber wenn er nicht will, beten wir ihn trotzdem an, folgen wir ihm trotzdem, denn er ist Gott, er ist souverän. So hat Jesus gebetet, Herr, lass diesen Kelch von mir gehen, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Die Versuchung hier besteht darin, Gott als Mittel zum Zweck zu sehen. Ich schreibe eine Mathearbeit, hilf mir, lieber Gott. Zeig, dass du Gott bist und hilf mir. Ich habe eine Krankheit, mach mich gesund, dafür bist du da. Ich habe eine Lebenskrise, hol mich raus. Du bist doch allmächtig. Ich liebe und folge Gott nicht um seiner selbst willen, sondern weil er mir nützt. Und das ist das Gegenteil von Liebe. Ich liebe dich, weil es mir gut geht. heißt im Umkehrschluss auch, wenn es sich nicht mehr gut anfühlt, wenn es mir nicht mehr gut geht, verlasse ich dich. Wenn ich den anderen nur will, um meinetwillen, benutze ich ihn. Und das ist die zweite Versuchung hier. Benutze ich Gott eigentlich nur für meine Zwecke? Stelle ich ihm ein Ultimatum, lieber Gott, wenn du mir nicht hilfst, dann glaube ich halt nicht mehr an dich. Und dann vertausche ich die Rollen. Ich bestimme und Gott wird zu meinem Diener. Die dritte Versuchung. Der Teufel führt Jesus auf einen ganz hohen Berg und zeigt ihm alle Königreiche der Welt, die Herrlichkeit dieser Welt, Luxus und Macht, Ehre und Anerkennung. Und die Welt hat viel zu bieten. Und dann sagt er, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Jesus legt alle Macht ab, als er vom Himmel auf die Erde kommt. Er wird ohnmächtig, um an unsere Stelle zu treten und dann aufzuerstehen und letztlich das Böse zu besiegen. Aber es ist ein schwerer Weg und es ist Jesus nicht leicht gefallen. Und ich glaube, auch er war ganz Mensch und sehnte sich nach Bequemlichkeit und Anerkennung, ja, vielleicht auch nach Macht. Und die dritte Versuchung ist die Versuchung nach weltlicher Macht und weltlichem Wohlstand und dabei seine Seele zu verlieren. Und es ist bitter, wenn man zurückblickt in die Kirchengeschichte, dass die Kirche immer wieder selbst dieser Versuchung erlegen ist, den Glauben nicht nur durch das ohnmächtige Wort und den Dienst der Liebe, sondern auch durch Macht, durch weltliche Macht zu verbreiten. Und der Glaube droht, durch die Umarmung der Macht erstickt zu werden. Es ist die Versuchung, den bequemen Weg zu gehen, in Wohlstand und Anerkennung und dabei den Kern des Glaubens aufzugeben. Gott wird zur Nebensache. Ich bin die Hauptsache. Meine Interessen, mein Wohlergehen. Ich glaube an Gott, solange es für mich schön ist. Sobald Jesus aber etwas Unangenehmes will, schalte ich ab. Drei Versuchungen: mit Brot, Materielles in den Mittelpunkt zu stellen, Gott als Mittel zum Zweck zu nutzen und die Bequemlichkeit über alles zu setzen. Grundsätzliches, die drei Versuchungen. Und jetzt noch, wie hat Jesus widerstanden? Wie können wir widerstehen? Ein erster Gedanke, Jesus fastete 40 Tage und 40 Nächte lang. Im Judentum hing Fasten und Beten zusammen. Es war also nicht einfach eine körperliche Diät, sondern es war eine intensive geistliche Zeit in der Wüste, eine Zeit der geistlichen Stärkung. Und aus dieser geistlichen Stärkung heraus, wenn auch körperlich geschwächt, begegnet Jesus dem Teufel, kann widerstehen und antwortet immer mit Bibelversen. Es steht geschrieben. Versuchungen besteht man durch eine innere Stärke, durch Sammlung und Gebet. Und genau das ist der Sinn der Fastenzeit, in der wir jetzt gerade sind. Ich verzichte auf etwas Äußerliches, um mehr Zeit, mehr Konzentration für Innerliches zu haben. Ich habe schon öfter diese Geschichte von dem weißen und dem schwarzen Wolf erzählt, aber sie passt einfach so gut. Da kommt ein Missionar zu einem Indianerstamm, wo er vor einigen Jahren den christlichen Glauben gepredigt hat. Und er fragt den Häuptling, wie geht es dir? Und der Häuptling sagt, es geht so. Es ist immer ein Kampf. Es ist, als ob ein weißer und ein schwarzer Wolf in mir miteinander kämpfen. Und dann fragt der Missionar, und wer gewinnt? Dann sagt der Häuptling, immer der, den ich am meisten füttere. Immer der, den ich am meisten füttere. Diese Fastenzeit hat den Sinn, dass wir ganz bewusst das Gute in uns füttern, indem wir etwas weglassen, was uns zerstreut, was uns viel Zeit kostet und uns Gutem zuwenden, bewusst in der Bibel lesen oder Exerzitien einüben, ein Lied auswendig lernen, einfach nur Gebetszeiten haben, das Herz mit Gutem füllen, Vielleicht ein paar Bibelverse auswendig lernen, pro Woche einen Bibelvers auswendig lernen oder pro Tag. Und genug Kraft zu haben, den alltäglichen Versuchungen, die ja so ganz unterschiedlich sind, zu begegnen. Vielleicht wirklich auch dann zu antworten zu können, es steht geschrieben. Also nutze diese Passions- und Fastenzeit, um das Gute in dir zu stärken, um Gott näher zu kommen. Und noch ein zweiter, ganz allgemeiner Gedanke. Ich habe mal den Satz gehört, die Herrschaft über den Augenblick ist die Herrschaft über das ganze Leben. Von Marie von Ebner-Eschenbach, einer österreichischen Erzählerin. Die Herrschaft über den Augenblick ist die Herrschaft über das ganze Leben. Wenn Versuchungen kommen, müssen wir nicht die Kraft aufwenden, sie komplett zu überwinden, sondern nur jetzt. Nicht morgen und nicht übermorgen. Unser Leben besteht genau genommen immer nur aus aneinandergereihten Jetzt-Momenten. Und Gott schenkt genug Kraft für jetzt, für den Moment. Jetzt müssen wir widerstehen. Und es reicht, wenn wir uns, wenn die Versuchung kommt, in dem Moment sagen, jetzt mache ich was anderes. Ich konzentriere mich auf den Moment. Die Herrschaft über den Augenblick ist die Herrschaft über das ganze Leben. Gott gibt Kraft, jetzt zu widerstehen. Vielleicht müsste man den Satz von Oscar Wilde umformulieren. Versuchungen können wir widerstehen, weil Jesus widerstanden hat und weil er jetzt an unserer Seite ist und uns jetzt hilft, uns auf das Gute zu konzentrieren, uns mit Gutem füllen zu lassen und Gott zu dienen. Amen.